Wir sind heute beim zweiten Teil angelangt unseres Themas, wie können wir Gottes Stimme hören? Und ich möchte euch einladen, nochmal gemeinsam in Johannes Kapitel 10 zu lesen, die Verse 2 bis 5. Da hat Jesus gesprochen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ich durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, er ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und nochmal im Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir haben zwei grundlegende Dinge gesehen hier in diesen Versen, wenn es um das Hören von Gottes Stimme geht. Das erste ist Hingabe. Das ist eine Grundvoraussetzung, eine Bereitschaft zu tun, was er sagt. Jesus sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das muss unsere Herzenseinstellung sein. Das ist die richtige Herzenseinstellung. Und das Zweite ist, dass wir in Beziehung mit Gott leben, dass wir ihn kennen, dass wir vertraut sind mit ihm. Meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie. Da ist Beziehung da. Und wenn wir Gott kennen, dann werden wir auch seinen Willen kennen. So einfach ist es eigentlich. Wir können einfach immer nur fragen, was würde Jesus tun? Und wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, was ihm am Herzen liegt und wie er ist und wie er tickt, dann werden wir ganz intuitiv wissen, was er von uns will. Ich wiederhole noch mal ein bisschen vom letzten Mal. Wir haben gesagt, dass es zwei Kategorien gibt eigentlich von Gottes Reden. Das eine ist das allgemeine Reden Gottes oder die allgemeine Berufung Gottes, der allgemeine Plan Gottes, den er für alle Menschen hat, für uns alle. Und das ist so einfach, Gott zu hören, diese Stimme Gottes zu hören. Es ist nicht kompliziert, seinen Willen für unser Leben zu kennen. Wir haben alle Gottes Wort, schwarz auf weiß, hier in unserer Bibel. Das ist Gottes Wille für uns, das ist Gottes Wort an uns. Und wenn du nicht interessiert bist hier an Gottes Wort, dann bist du eigentlich auch nicht interessiert an Gottes Willen oder Gott wirklich zu kennen. Da fängt es an, da hat Gott schon zu uns gesprochen. Und das Wichtigste, was wir Christen tun können in unserem Leben, ist, dass wir uns täglich eine Zeit nehmen, stille Zeit nennen wir das, wo wir Zeit mit Gott verbringen. Stillen Ort aufsuchen, wo wir nicht abgelenkt sind, ein bisschen zur Ruhe kommen können und seinem Wort lesen, uns mit ihm unterhalten über das, was wir lesen, auf ihn hören. Wichtigste Angewohnheit im Leben eines Christen, es geht um Beziehung. Und da haben wir Gottes Willen, schwarz auf weiß, offenbart. Und Gottes Wille ist, dass alle Menschen Christen sind. Erstmal, dass sie ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Es ist wirklich nicht kompliziert. In der Bibel haben wir mindestens 95 oder 99% von Gottes Willen für unser persönliches Leben schon offenbart. Und 100% von Gottes Wahrheit, von Gottes Offenbarung. Gott wird uns nichts Neues offenbaren in diesem Sinn. Was es noch darüber hinaus gibt, ist diese spezifische persönliche Anwendung von dem, was er schon gesagt hat, für unser Leben. Das gibt es noch, aber Gott wird dir nichts Neues offenbaren. Und meistens, du wirst den Brief der Marianne an die Calvary Chapel in Grünstadt schreiben und die wird plötzlich in der Bibel stehen. Das wird nicht passieren. Gottes Wahrheit ist hier vollendet. Also Leute, lasst uns da ansetzen, bevor wir uns groß nach irgendeiner persönlichen, individuellen Offenbarung ausstrecken, lasst uns das Offensichtliche tun. stille Zeit halten, Zeit mit Gott verbringen jeden Tag, beteiligt sein am Gemeindeleben, unseren Job für Jesus tun, unsere Familie zu lieben, versuchen ein Zeugnis zu sein, wo immer wir sind, uns danach auszustrecken, Jesus ähnlich zu werden, ihn weiterzugeben. Das ist alles unsere Berufung, die schon offenbart ist. Also leb in dieser Berufung, die Gott dir schon gegeben hat. Und ich möchte auch nochmal betonen, vom letzten Mal, dass Gott uns zuallererst zu sich gerufen hat. Das ist unsere allererste und unsere wichtigste, höchste Berufung. Es geht in unserem Leben zuallererst um eine Beziehung mit Gott. Nicht um ein Projekt oder einen Plan oder eine Berufung oder irgendwas zu tun. Wir sind zuallererst berufen zu jemandem und nicht zu etwas. Und wir sind zuerst berufen, jemand zu sein, als etwas zu tun. Zuerst sind wir in Beziehung mit Jesus, wir sind Christen, wir wollen ihm ähnlich sein, die richtigen Menschen sein, und dann das, was wir tun, ist eigentlich eine Frucht aus dem heraus, aus der Beziehung mit ihm. Jesus hat gesagt, folge mir nach, geh mit mir, lebe mit mir, werde wie ich. Das ist das Zentralste in unserem Leben, und dann daraus kommt unser Tun. Jesus hat auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15 hat er das gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also sein Masterplan für uns ist, dass er uns zuallererst zu sich selbst ruft. Und dann mit uns, oder dass wir mit ihm durch unser Leben gehen, dass wir ihn kennen, das ist das Wesentliche. Also bau dein Leben nicht um irgendeinen Plan oder ein Programm oder ein Projekt oder eine Berufung oder einen Dienst auf, sondern bau dein Leben um eine Beziehung auf mit dem lebendigen Gott. Jesus hat so gelebt. Wir lesen in den Evangelien immer wieder, dass Jesus sich zurückgezogen hat, um Beziehung mit dem Vater zu pflegen. Er hat sich so einen stillen Ort gesucht und hat Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Und dann aus dieser Beziehung mit dem Vater hat er Führung und Leitung empfangen für sein Leben und für seinen Dienst. In Johannes 8 haben wir gelesen, da sagt Jesus, ich tue nichts von mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Jesus sagt, ich rede nur das, was der Vater zu mir gesprochen hat, ich tue nur das, was der Vater tut, was ich ihn tun sehe. In Johannes 4 hat Jesus gesagt zu den Jüngern, erinnert euch die Situation, wo er mit der Frau am Jakobsbrunnen im Gespräch ist und die Jünger kommen zurück. Und Jesus sagt zu ihnen, meine Speise, das was mich sättigt, das was mich befriedigt, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. In Johannes 10 wird Jesus sagen, versteht, dass der Vater in mir ist, und ich in dem Vater. Also Jesus hat aus dieser Beziehung, aus dieser Intimität mit dem Vater heraus gehandelt. Er war völlig auf ihn ausgerichtet und das war das Wesentliche. Das ist die Grundlage. Dasselbe gilt für uns. Jesus, oder besser gesagt der dreieinige Gott, wohnt seit unserer Bekehrung in uns, in der Person des Heiligen Geistes. Gott ist uns entfernt, er ist uns sehr, sehr nahe. Und in Johannes 17 werden wir lesen, wenn wir in ein Jahr dorthin kommen, werden wir lesen, dass Jesus zum Vater betet und er betet, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Das ist, wer du bist. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und dass ich in ihnen sei. Also Jesus in uns. Im Kolosserbrief steht irgendwie, das ist die Hoffnung auf unsere Herrlichkeit. Christus in uns. Das ist das, worauf es ankommt. Und so macht er das bewusst jeden Morgen und immer wieder. Jesus, du bist da. Du bist in mir, du siehst mich. Du liebst mich. Er ist in mir, er rüstet mich zu, er will sich durch mich ausdrücken. Die Bibel ermutigt uns, oder Gott ermutigt uns in der Bibel, dass wir auf ihn ausgerichtet leben, dass wir auf Jesus ausgerichtet leben. In Hebräer 3, Vers 1 heißt es, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Betrachtet Jesus, so sollen wir leben. 2. Korinther 3, das Geheimnis, wie wir Jesus ähnlich werden können. Da steht, wir schauen auf ihn, also wir betrachten ihn in seinem Wort, im Gebet. Und so werden wir verwandelt in sein Bild durch den Heiligen Geist. So werden wir ihn ähnlich, indem wir ihn betrachten, indem wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, also seid auf Gott ausgerichtet, auf gut Deutsch, auf Ewigkeit. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also lebt auf Jesus ausgerichtet. Sinnt auf ihn, sinnt auf das, was er im Sinn hat. Wir könnten das nennen kontemplatives Leben oder bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Sinnt auf das, was droben ist. Sinnt auf ihn. Auf was sinnst du, wenn du dein Leben betrachtest, deine Gedanken, dein Herz? Worauf bist du ausgerichtet? Auf Jesus? Das ist der Masterplan. Das ist, wie es funktioniert. Wenn du nicht auf Jesus ausgerichtet bist, dann musst du dich neu ausrichten. Die Bibel nennt das auch umkehren oder Buße tun. Einfach von dem, wo immer du sonst hinschaust, wieder den Blick neu ausrichten. Auf ihn wieder die richtige Perspektive gewinnen. Beziehung mit ihm zu haben, ihn kennen. Das ist die Grundlage, das Fundament von Gottes Führung, auch für unsere persönliche, spezifische, individuelle Führung. Das ist die Voraussetzung, um sein Reden richtig zu hören und unterscheiden zu können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Leben geht es oft sehr laut zu. Mir fällt es sehr schwer, zur Ruhe zu kommen, und es ist in unserer heutigen Welt auch sehr schwierig, Ruhe zu finden oder ruhige Orte zu finden. Überall viele Stimmen und sind überall die Leute, selbst wenn es ruhig wäre, dann rennen sie mit dem iPod hier oder mit dem MP3-Spieler in den Ohren rum, und wir sind ständig beschallt von irgendwelchen Stimmen. Es gibt viele Stimmen, die auf uns einschreien. Wir selbst, unsere eigenen Gedanken, wir wissen, dass auch der Teufel und seine Freunde am Reden sind. Die Stimmen dieser Welt, Gruppendruck vielleicht, das, was in ist. Unsere Kultur, das, was andere Leute uns sagen. Also ganz, ganz viele Stimmen eigentlich in unserem Leben, die da auf uns einreden. Und wie können wir jetzt Gottes Stimme hören aus diesem Stimmengewirr? Es ist so ähnlich, wie wenn wir versuchen, ein Instrument aus einem Orchester herauszuhören. Stell euch vor, ihr sitzt in einem Konzertsaal und da ist ein großes Symphonieorchester und ihr versucht, ein Instrument rauszuhören. Das ist was, was man üben kann, übrigens. Und mit der Zeit kann es klarer werden. Und wisst ihr, welches Instrument ihr am besten hören könnt normalerweise? Das, was ihr selber spielt. Ich spiele Gitarre, und wenn ich irgend so ein Jazzstück oder was höre, dann versuche ich immer zu hören, was spielt der auf der Gitarre. Und es fällt uns einfacher, unser Instrument zu hören, einfach weil wir es gut kennen, weil wir vertraut damit sind. Und so ist es auch mit Gottes Stimme. Vertraut zu werden mit ihm, ihn zu kennen, wie es hier steht, wie er ist, wie er denkt, seine Stimme zu hören. Und ich dachte, ich mache ein Experiment mit euch. Ich habe hier 3 Münzen. Ihr könnt gleich mal raten, welche das sind. 2 Euro. Wie klingt das? Stimmt, 2 Euro. Ist durchsichtig. Ist geschummelt.
20 Cent.
20 Cent, genau. Ihr kennt die Stimmen dieser Welt schon sehr gut. Das ist die Stimme des Mammons. 1 Cent, genau. Okay, jetzt macht mal die Ohren zu und versucht rauszuhören, welche... Ach, die Ohren, die Augen zu. Na, wenn ihr die Ohren zuhält, dann könnt ihr nicht hören. Das ist schlecht. Das wäre jetzt wirklich kontraproduktiv. Ich schließe mal die Augen und versucht zu hören, welche das ist jetzt. Ne?
20 Cent.
20 Cent waren es. Das sind die 2 Euro. Das ist fast einfach, ne? Okay, nochmal.
1
Cent.
Aha.
2 Euro. 20
Cent.
Seht ihr? Es wird schon.
Es wird schon.
Mit der Zeit kann man lernen, zu unterscheiden. Ich habe im Sommer auf Praiseland einen Workshop gemacht, auch zu dem Thema, und da haben wir noch ein paar andere Übungen gemacht. Da habe ich zum Beispiel einen Jugendlichen was vor die Augen gebunden, dass er nichts sehen konnte, und dann habe ich einen Hindernisparcours aufgebaut und habe 3 andere rausgerufen, habe gesagt, okay, einer ist der, der den wahren Weg beschreibt, und dann waren noch 2 oder 3 andere, die mussten versuchen, den vom Weg abzubringen. Und dann einfach zu hören, welche Stimme führt mich richtig. Und manchmal lernt man das auch einfach so durch Trial und Error. Also ich versuche es, und wenn ich wo dagegen renne, dann ist das nicht die richtige Stimme. Noch einfacher wird die Übung, wenn man vorher, bevor man die Augen zugebunden bekommt, schon mal den Parcours oder diese Hindernisse, die Strecke schon mal gesehen hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, weil da haben wir schon die Strecke vorgegeben. Erinnert euch an die Illustration letzte Woche, hier diese Schnur, die ins Schwarze trifft, das ist Gottes Wort. Das hilft schon mal, wenn wir den Weg so mal grob kennen. Okay, aber lasst uns heute reden über diese zweite Art oder zweite Kategorie von Führung, und das ist persönliche, individuelle, spezifische Führung oder spezifisches Reden von Gott. Also ganz klar, Gott spricht allgemein, die Wahrheit haben wir offenbart. Das meiste offenbart, oder eigentlich alles offenbart auch, was es bedeutet, als Christ zu leben, Jesus nachzufolgen. Also ein Großteil von dem, was Gott für unser Leben sagen will, das haben wir schon hier schwarz auf weiß. Aber dann gibt es auch solche Fragen, Gott, was ist meine Berufung? Welchen Beruf zum Beispiel soll ich wählen? Beruf, Berufung, das steckt schon in dem Wort drin. Oder welche Gemeinde soll ich gehen? Soll ich einen Missionseinsatz machen diesen Sommer oder lieber bei Praiseland mitarbeiten? Soll ich heiraten oder Single bleiben? Die Bibel spricht davon, dass es eine Berufung ist. Diese Dinge, spezifische Dinge für dein persönliches Leben. Und ich glaube, Gott will auch in diesen Bereichen zu uns sprechen. Er will mit uns reden. Es ist eine Freundschaft, es ist eine Beziehung. Also Christsein ist nicht nur, dass wir drüber lesen, über die Beziehung, die andere Menschen mit Christus hatten, was andere Menschen mit Gott erfahren haben. Nee, Christsein bedeutet, eine Beziehung zu haben, selbst zu haben mit dem lebendigen Gott, also es selber zu erfahren. Und wenn wir jetzt so durch die Bibel lesen, da sehen wir ganz unterschiedliche, verschiedene Arten, wie Gott da gesprochen hat zu Menschen und wie Gott zu dir persönlich sprechen kann. Also zu Samuel zum Beispiel hat Gott mit einer hörbaren Stimme gesprochen. Er hat ihn beim Namen gerufen, Samuel. Und Samuel ist aufgestanden, ist zu seinem Mentor, dem Priester Eli, gelaufen, hat gesagt, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und er hat gesagt, nee, ich habe dich nicht gerufen. Und irgendwann haben sie geschnallt, es ist Gott, der hier wirklich mit hörbarer Stimme zu dem Samuel spricht. Zu Josef, dem Stiefvater von Jesus, hat Gott im Traum gesprochen. Auch zum Josef im Alten Testament hat er im Traum gesprochen. Zu Philippus in der Apostelgeschichte 8 hat ein Engel gesprochen und hat gesagt, Philippus, steh auf und geh auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Und das hat er getan und dann hat er diesen Eunuchen gesehen auf einem Wagen sitzen und dann hat der Heilige Geist zu seinem Herzen gesprochen irgendwie und hat gesagt, tritt hinzu. Und dann hat er einfach gesehen, was abgeht und hat auch seinen Verstand gebraucht, hat gemerkt, okay, dem darf ich jetzt erklären, das Evangelium. Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 10, da sehen wir, wie Gott zu Hananias und zu Paulus durch eine Erscheinung spricht oder durch eine Vision. In Apostelgeschichte 23 lesen wir über Paulus auch, da steht nach dem Verhör vor dem Hohen Rat, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Also der Herr, scheinbar stand Jesus wirklich bei ihm, der auferstandene Jesus, und hat mit ihm geredet. Ich persönlich habe noch nie eine Vision gehabt in dem Sinn oder eine Erscheinung gesehen, auch glaube ich noch keinen Engel gesehen. Ich traue mich auch nicht, meine Träume zu deuten. Ich bin so einer, der sich meistens nicht erinnern kann an das, was er geträumt hat. Vielleicht vorm Abi, da hatte ich mal so eine Situation. Nacht vorm Abi, da konnte ich nicht schlafen, da war ich nervös und ich hatte immer so eine dieser Abi-Fragen in meinem Kopf und ich wusste, wenn die Frage kommt, dann bin ich voll geliefert, weil die ich war noch auf einer Konferenz die Woche vor dem Abi und ich bin nicht wirklich dazugekommen an alles. Wirklich perfekt durchzulernen und ich hatte immer diese Frage im Kopf und das hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin aufgestanden und habe die nochmal gelernt und dann habe ich nächsten Tag die Frage wirklich bekommen und ich denke, dass es Gottes Gnade war. Ein Stück weit Gottes Führung. Ich weiß nicht, ob man das als Vision bezeichnen kann, aber Gott wirkt ja oft so ganz natürlich, übernatürlich. Wir machen es oft so kompliziert. Aber Gott kennt mich auch. Ich bin eher so ein Skeptiker. Ich denke, wenn ich irgendwelche Visionen oder Träume haben würde, ich würde das 10-mal hinterfragen. Bist das wirklich du? Und Gott führt uns in diesem Sinn auch sehr individuell. Er kennt unsere Persönlichkeit. Und er hat ganz unlimitierte Möglichkeiten zu reden. Er hat durch einen Esel gesprochen, zu Bileam. Da würde ich mich auch fragen, was habe ich jetzt geraucht oder gegessen oder getrunken? Ist das wirklich echt hier? Wenn mein Auto anfangen würde, mit mir zu reden. Ha. Das gibt es heute ja schon, ne? Navi nennen wir das. Oder denkt an Mose. Gott hat die Aufmerksamkeit von Mose bekommen, als er durch einen Dornbusch zu ihm geredet hat. Wie abgefahren ist das? Also wir dürfen Gott nicht begrenzen. Gott hat unendliche Möglichkeiten, zu uns zu kommunizieren. Wichtig ist, dass wir, wenn Gott zu uns spricht, dass wir es erkennen und vor allem, dass wir auch reagieren. Ich möchte heute Morgen so über 5 oder 6 Arten zu euch reden, wie Gott vielleicht am häufigsten zu uns redet. Und wichtig ist, dass dieses individuelle Reden Gottes nie im Widerspruch ist zu dem ist, was er schon gesagt hat. Zu seiner allgemeinen Offenbarung in der Bibel, in Gottes Wort. Ist auch nie im Widerspruch zum Charakter Gottes. Also der Herr wird dir nie sagen, ja, es ist okay für dich, Ehebruch zu begehen oder deinen Chef zu beklauen oder zu belügen. Ja, es steht zwar so in der Bibel, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Und man trifft immer wieder Christen, die sagen, ja, Gott hat mir gezeigt, es ist okay. Nee. Wenn es gegen Gottes Wort ist in der Bibel, dann ist es nicht Gottes Wort, was immer du gehört hast. Vielleicht ist es die Bitter von gestern, aber es ist nicht Gottes Wille, wenn es gegen Gottes Wort ist. Punkt. Keine Diskussion. Und auch wenn wir Gottes Charakter betrachten, wenn wir uns fragen, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? WWJD. Wenn es Jesus nicht tun würde, dann ist es auch nicht Gottes Wille für dich. Dann sollst es du auch nicht tun. Ganz einfach. Aber erste Art und Weise, wie Gott uns so persönlich führt, ist so durch Gottes Wort, aber in einer persönlichen Art und Weise. Zum Beispiel, du liest durch die Bibel oder du hörst eine Predigt an und plötzlich wird es persönlich. Ich denke, alle haben das schon mal erlebt. Wo subjektiv das Wort Gottes an dich in dem Moment persönlich wird. Also zum Beispiel, du liest durch irgendeine Liste von Eigenschaften oder wie wir sein sollen, was wir anlegen, was wir ablegen sollen von mir aus dem Epheserbrief. Und Gott legt seinen Finger drauf bei einer von diesen Dingen und sagt, das ist jetzt bei dir dran. Da will ich jetzt bei dir dran arbeiten. Und ich habe es vor 2 Wochen erlebt, wo habe ich mir, ich fahre jetzt immer jeden Morgen in meine Kur, habe hier auch meinen MP3-Spieler hier drin und ich höre mir immer irgendeine Predigt an oder eine Bibellehre. Und da hat mich was total angesprochen und ich wusste, okay, Gott spricht da zu mir, das betrifft mich jetzt persönlich. Oder zum Beispiel, nachdem ich mich bekehrt habe, wollte ich eigentlich am liebsten gleich in die Mission gehen. Und ich war dann so auf so einer Konferenz und ich habe einfach gebetet, Gott, was soll ich tun? Soll ich studieren? Soll ich hier bleiben? Oder soll ich irgendwo so eine Jüngerschaftsschule oder was machen? Und da habe ich gelesen im Psalm 37, Vers 3, da steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes und wohne im Land und sei treu. Und das war so, das wurde persönlich in dem Moment für mich. Und ich wusste, das ist jetzt Gottes Antwort für mich. Ich soll erstmal da sein, wo ich bin und da bleiben, wo ich bin und erstmal da treu sein. Also ein Wort aus Gottes Wort spricht dich persönlich konkret an für jetzt, für deine Situation jetzt. Oder es kann auch ein Wort aus irgendeinem Buch sein, was du liest, oder Wort aus einer Predigt, aus einem Lied, das du hörst, oder etwas, was ein Bruder oder eine Schwester zu dir sagt. Aber es trifft dich in dein Herz. Du weißt, das ist jetzt für mich. Ich denke, ihr habt das alles schon erlebt. Zweitens, im Hebräer 8, Verse 10 und 11, da wird über den neuen Bund geschrieben. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn, und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Das ist der neue Bund, das neue Testament. Gott sagt, er wird das Gesetz seinen Willen auf unser Herz schreiben. Wir werden den Herrn kennen. Er wird Beziehung sein. Also der Heilige Geist in unserem Herzen wird uns führen. Bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt sind wir eine neue Schöpfung geworden und der Heilige Geist hat Wohnung genommen in unserem Herzen. Und er hat unser Herz erneuert auch und plötzlich haben wir da ganz neue Impulse auch und wir wissen intuitiv eigentlich, was richtig ist und was falsch ist und was Gottes Willen ist. Also zum Beispiel jemand bekehrt sich, der hat noch nie in der Bibel gelesen, der war noch nie wirklich in der Kirche, der hat keinen kirchlichen Hintergrund, der hat keine Ahnung über das, was im Wort Gottes steht, aber er sagt, das fühlt sich nicht richtig an, dass wir in wilder Ehe leben hier. Vielleicht sollten wir heiraten. Oder auseinanderziehen. Aber da ist dieses Zeugnis des Geistes im Herzen, was richtig, was falsch ist. Und einfach um sicher zu gehen, soll man das nochmal prüfen. Anhand von Gottes Wort nochmal schärfen. Es stimmt immer mit dem überein, mit Gottes Wahrheit. Diese zweite Kategorie von Gottes Reden, ich würde es einfach so innerliches Reden nennen. Jetzt ohne äußeren Impuls, dass jetzt da eine Predigt ist oder ich ein Wort Gottes lese. Aber es ist innerliche Reden. Und erste Art davon ist diese Stimme eines geschärften Gewissens, nenne ich es vielleicht mal, wo der Heilige Geist uns in unserem Herzen die Wahrheit bezeugt. Das ist richtig, das ist falsch. Ja, das sollst du tun. Nee, das nicht. Denke ich, habt ihr auch erlebt. Ich weiß, ihr habt es erlebt, wenn ihr wiedergeboren seid durch den Geist Gottes. Zweite Art von diesem innerlichen Reden ist, dass der Heilige Geist uns ein Verlangen oder einen Wunsch auf unser Herz legt. Wir sagen dann, ah, mir liegt da was am Herzen oder ich habe echt so eine Last für etwas oder für jemanden. Und das ist dann auch was Konkretes. Es ist nicht nur irgendwie so ein nebulöser Tagtraum, sondern das ist was sehr Konkretes. Im Psalm 37, Vers 4 steht, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also freu dich am Herrn, sei verliebt in den Herrn, sei ausgerichtet auf ihn, wie wir besprochen haben, bete ihn an, such Gemeinschaft mit ihm, hab Freude an ihm, erneuer deinen Sinn in seinem Wort, sei ein Nachfolger und dann wird er seine Wünsche auf dein Herz legen. Aber eine Warnung dazu, diese Haltung, die richtige Haltung ist absolut wichtig dafür. Augustinus hat gesagt, liebe Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft und dann tu, was immer du willst. Aber auf der anderen Seite, wenn du deine Freude nicht am Herrn hast, wenn deine Ausrichtung auf irgendwas anderen ist, dann bitte folg nicht den Wünschen deines Herzens. Denn dann wird dich dein Herz in die Irre leiten. Also wir müssen auch diese Wünsche prüfen und mal fragen, würde Jesus das tun? Ist es in Übereinstimmung mit seinem Wort? Aber ich denke, ihr habt es auch schon erlebt. Ein Beispiel, Eric Liddell. Habt ihr den Film Chariots of Fire gesehen? Schon älterer Schinken. Aber es war ein Film, da ging es um einen Läufer, der bei den Olympischen Spielen 1924 die Goldmedaille gewonnen hat im 400-Meter-Lauf. Und die Spezialität, sage ich mal, von diesem Eric war eigentlich der 100-Meter-Lauf, aber der hat am Sonntag stattgefunden und der Eric Liddell war Christ und er hat gesagt, am Sonntag gehe ich in die Kirche, da laufe ich nicht mit. Und das ging damals durch die Zeitungen und hat ziemlichen Aufruhr da verursacht, war ein Zeugnis auch. Und da gibt es eine Szene in diesem Film, wo seine Schwester zu ihm spricht und ihm eigentlich davon abhalten will, hier mitzulaufen, weil Eric Liddell war ein Missionarskind und hatte eigentlich so diese Berufung am Herzen, irgendwann mal, ich glaube, nach Indien oder China als Missionar zu gehen. Und seine Schwester redet ihm da so ins Gewissen und sagt, hey, du solltest doch eigentlich in eine Mission und laufen. Und er erklärt ihr dann und sagt, hey, Gott hat es in mich reingelegt hier. Ich hab so eine Freude am Laufen und hey Mann, Gott hat mich wirklich schnell gemacht und ich weiß nicht mehr genau diese Worte, aber er erzählt ihr, dass Gott ihm da was aufs Herz gelegt hat. Da ist eine Last da, da ist eine Freude da an diesem Laufen und eine Freude, das zur Ehre Gottes zu tun. Ich weiß, als ich damals auf die Bibelschule gegangen bin, das ist was so auf meinem Herzen gewachsen ist und auch diese Berufung als Pastor und Bibellehrer, das ist was gewachsen ist auf meinem Herzen und irgendwann sind auch Türen aufgegangen und Umstände haben es bestätigt, Gott hat versorgt, andere Leute haben gesagt, ja, wir können das sehen. Ich glaube, Gott hat mir eine Gabe gegeben auch. Es ist auch was Gott ehrt. Eine ehrenvolle Berufung. Aber das ist sowas, wo ich sagen könnte, in meinem Leben, das ist sowas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Dritte Art von diesem inneren Reden ist ähnlich, ist diese leise Stimme Gottes in deinem Herzen, wo Gott zu deinem Herzen spricht. Und das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Das ist alles was sehr, sehr Subjektives. Und dieses stille Reden Gottes in deinem Herzen, diese leise Stimme, das kann durch einen starken Gedanken sein, der so deinen normalen Hintergrundgeräusche, die so in dir da sind, der das durchbricht und der auch bleibt. Oder manchmal ist es mehr so wie so ein gefühlsmäßiger Eindruck. Und du weißt einfach, dass du das jetzt tun sollst. Oder dass jetzt das dran ist oder dass Gott dir das sagt. Und manchmal sind das ganz simple Dinge, dass Gott sagt, ich liebe dich. Ich bin bei dir. Ich habe mal gelesen, fand das ganz hilfreich, dass wir uns die Frage stellen sollen, wo in dir ist die Stimme deines Gewissens? Wenn du weißt, dass du was Falsches getan hast und dich schuldig fühlst, wo in dir ist dieser sensible Bereich, wo du dein Gewissen hörst? Du wirst Gottes Stimme am gleichen Ort hören, tief in dir. Also ein Zitat, das fand ich ganz hilfreich, als ich gelesen habe. Frau von einem Pastor in Amerika hat mal erzählt, da hat sie ihren Sohn oder einen ihrer Söhne ins Bett gebracht abends und der hat so zu ihr geklagt und gesagt, Mama, ich kann die Stimme Gottes nicht hören. Und sie hat gesagt, du, heute Nachmittag, als du in die Garage gegangen bist und den Golfschläger vom Papa genommen hast und er durfte nicht Golf spielen, das durfte er nicht, also den Schläger genommen hast und den Ball genommen hast und da drauf gehauen hast und dann das Fenster eingeschossen hast, hat er irgendwas in dir drinnen gesagt, tu's nicht? Und er hat gesagt, ja. Und sie hat zu ihm gesagt, hey, du hörst Gottes Stimme. Und dann, als sie rausgeht, er sagt, gute Nacht, und als sie rausgeht, ruft er nach, ich höre Gott ständig. Und jeder Christ hat schon Gottes Stimme gehört. Als Gott dich zu sich gerufen hat, aus dem Reich der Finsternis in sein Licht, da hast du seine Stimme gehört. Wie ist es passiert? Wie hat er da zu deinem Herzen gesprochen? Wie hat sich das angefühlt? Was hast du da gedacht? Du hast es schon mal gehört, du hast sein Rufen gehört, sonst hättest du dich nicht bekehrt. Manchmal ist diese Stimme laut. Manchmal. Selten. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß, als Gott mich berufen hat, hier nach Grünstadt zu kommen, das war laut. Da habe ich den Scott auf einer Missionskonferenz getroffen. Ich kannte den nicht. Ich hatte nie in meinem Leben einen Gedanken verschwendet, ihn nach Deutschland zu ziehen. Ich hatte keine Ahnung, wo Grünstadt ist. Und ich sitze mit dem Scott beim Essen zusammen. Und es war schon so eine Zeit, wo ich auch gerade fertig war im Studium und mich beworben habe und verschiedene Angebote auch in Gemeinden mitzuarbeiten hatte, und aber es hat nie so irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt dran. Und dann sitze ich mit diesem Scott, den ich gar nicht kenne, beim Essen und wir stellen uns halt so ein bisschen vor und erzählen, was wir machen. Und als der erzählt von Grünstadt, wusste ich einfach, dass Gott zu mir sagt, da will ich, dass du hingehst. Ich wusste es, ich kann es nicht beschreiben, wie gesagt, es ist super subjektiv. Aber ich wusste es einfach. Und so klar, ohne Zweifel, obwohl es total verrückt war, das zu tun. Aber wenn Gott nicht so klar gesprochen hätte und wenn es nicht so deutlich und so laut gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weil mich sehr viele abhalten wollten, das zu tun und weil es menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber ich wusste es einfach. Aber dann oft in meinem Leben ist es eher leise. Und ich habe oft so diese Frage, bist es du, Herr? Ist es dein Reden? Und wie gesagt, wir können das auch ein Stück weit üben. Auch diese Eindrücke, die du hast, mal aufschreiben. Ich habe so ein Heftchen hinten in meiner Bibel, das ist so mein stille Zeitheftchen, wo ich mal Dinge aufschreibe, die mich ansprechen, wenn ich in der Bibel lese, oder auch solche Dinge, solche Gebetseindrücke, die ich habe. Es ist auch gut, wenn wir in unserer stillen Zeit mit Gott so einen Punkt machen, auch eine Zeit, wo wir hören. Stille Zeit, wo wir allein sind mit Gott. Also dieses innere Reden Gottes. Ein paar Warnungen dazu aber auch und ein paar Punkte dazu. Wie gesagt, es ist sehr, sehr subjektiv und es ist absolut nicht auf derselben Ebene wie Gottes Wort. Okay? Das steht absolut drüber. Ich meine, man hört immer oder liest von verrückten Dingen. Wo in Amerika irgendein Polizist einen Autofahrer anhält und er sitzt nackig im Auto drin und der sagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll alle Klamotten ausziehen oder ich soll nackt durch die Gegend laufen. Lieber Gott, was würde Jesus tun? Würde der nackt durch New York laufen? Okay, also prüft diese Eindrücke. Es ist nicht Gottes Wort, ja, es ist nicht schwarz auf weiß. Es muss geprüft werden. Erste Anmerkung, was ich dazu machen möchte, ist, lauf nie gleich drauf los. Schreib es auf, bet weiter um Bestätigung. Triff nicht, vor allem nicht eine große Entscheidung in deinem Leben aufgrund von einem einzigen Gebetseindruck. Normalerweise gibt Gott uns genug Zeit. Ihr wisst, Gott hat sehr viel Zeit. Und wenn dieses drängende, dieses treibende Element dabei ist, dann ist es meistens nicht Gottes Reden. Gott führt uns, er leitet uns, er geht uns voran, der Hirte geht uns voran, er treibt uns nicht von hinten. Das sind oft andere Stimmen. Zweiter Tipp, der ist auch sehr praktisch und sehr wichtig, ist: Such Rat, Bestätigung von geistigen Leitern oder geistig reifen Geschwistern. Das ist auch eine Art, wie Gott zu uns spricht, durch den Leib. Apostelgeschichte 13 lesen wir davon, dass die Leiter dort in der Gemeinde in Antiochien zusammengesessen sind und gefastet haben und gebetet haben und den Herrn gesucht haben. Und in diesem Kontext hat der Herr die Berufung, die er dem Paulus und dem Barnabas schon persönlich offensichtlich gegeben hat, in ihrem Herzen nochmal bestätigt und gesagt, sendet den Paulus und den Barnabas aus zu dieser Missionsreise. Oder Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, wo die zusammengesessen sind und dann zu einem Ergebnis gekommen sind und sie schreiben dann den Heiden Christen, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, folgende Dinge. Also da ist Weisheit drin. Vor wichtigen, großen Entscheidungen, frag doch mal, red mit jemandem drüber. Sei nicht so ein Einzelgänger-Christ, der in seinem stillen Kämmerchen radikale, verrückte Entscheidungen trifft. Ich meine, manchmal beruft uns Gott zu verrückten Dingen. Aber meistens können wirklich geistliche Leute das dann auch bestätigen und auch sehen. Auf jeden Fall, wenn du nicht bereit bist, andere um Rat zu fragen oder wenn du nicht bereit bist, dich prüfen zu lassen, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass du deinen eigenen Wünschen und deinen eigenen Willen nachhängst. Dann ist deine Motivation wahrscheinlich falsch. Das ist schon mal so ein rotes Lämpchen. Und das sind alles nicht absolute Dinge, schwarz-weiß, die ich euch hier erzähle, aber so einfach Weisheit, die wir auch in der Schrift sehen. Dritte Anmerkung oder Warnung, unsere eigenen Wünsche können uns ganz sicher beeinflussen. Das, was wir hören. Es besteht absolute Gefahr, dass wir Gott manipulieren. Und wie gesagt, es laufen ständig Leute herum, die sagen, Gott hat mir das gesagt und das und das und das und wir Christen mögen gerne alles auf Gott schieben. Wir müssen es prüfen, auch uns selbst prüfen. Dich mal fragen, was ist meine Motivation? Warum will ich das tun? Will ich den Vater verherrlichen? Will ich anderen dienen dabei? Oder ist es eher selbstsüchtig? Und wie ist es, was ich hier tun will, was mit meinem Herzen liegt? Wird es Gott ehren? Wird es anderen helfen? Wird es mich oder andere näher zu Jesus bringen oder Jesus ähnlicher machen? Wie ist das Ganze aus der ewigen Perspektive zu beurteilen? Ist es wirklich wert, das zu tun? Oder ist es eine riesen Zeitverschwendung? Solche Fragen mal ganz praktisch, ganz nüchtern zu stellen. Vierte Anmerkung, vor allem an die jungen Leute, verwechsel nicht deine Hormone mit Gottes Reden. Sei da vorsichtig. Ich war jedes Mal, als ich mich in irgendwem verliebt habe, überzeugt, das ist jetzt die Frau, die Gott für mein Leben hat. Und es war offensichtlich nicht so. Punkt ist, wenn wir verliebt sind, dann sind wir bereit, gern jede Unterscheidung aufzugeben. Und unsere Emotionen sind nicht unbedingt Gottes Reden. Gott redet nicht durch unsere Emotionen. Fünfte Punkt ist, mach dir keinen Stress. Gott hat deine Telefonnummer. Und wenn er zu dir reden will, wenn er dich leiten will, dann ist er so fähig, so zu dir zu reden, damit du es mit deiner Persönlichkeit verstehen kannst und hören kannst. Er kennt deine Persönlichkeit, er kennt deine Gedankenprozesse, er kennt deine bevorzugte Art, Informationen zu verarbeiten, und er will so zu dir reden, dass du es verstehst. Also mach dir keinen Stress. Auch wenn du mal nichts hörst, das ist völlig normal. Lies das Leben von Abraham. Gott sprach zu ihm, zieh aus da die Richtung, und dann hat er erstmal lange nichts gesagt. Manche haben so ein esoterisches Verständnis von Gottes Reden, als würde Gott ständig labern und alles, was wir tun müssen, ist irgendwie unsere Antennen ausfahren und die Signale auffangen. Hey, wenn Gott ständig uns zulabern würde, das wäre nicht auszuhalten. Kennt ihr so Leute, die ständig labern? Ich halte das so ungefähr eine halbe Stunde lang aus und dann um Himmels Willen. Mach mal eine Pause. Also Gott labert nicht die ganze Zeit, sondern wenn er zu dir reden will, dann wird er zu dir reden. Wenn er nichts Konkretes zu dir reden will, keine spezifische Führung, dann hat er schon zu dir geredet, dann lebt deine Berufung, die du schon erkannt hast, und mach dir keinen Stress. Vertrau nicht so sehr auf deine Fähigkeit zu hören, wie auf seine Fähigkeit so zu reden, dass du es hören kannst. Relax, entspann dich. Viele machen sich so einen Stress, wenn es um dieses Thema geht. Sechster Punkt dazu, hab auch keine Angst, Fehler zu machen. Das Wichtigste ist, dass wir die richtige Einstellung haben, die richtige Ausrichtung in unserem Leben, dass wir in der rechten Beziehung mit Gott sind. Und solange wir das sind, kann ich eigentlich nicht wirklich einen Fehler machen. Wenn ich Gott ehren will mit dem, was ich tue, dann werde ich nicht groß was falsch machen. Und du wirst Fehler machen, wo du einen Eindruck hast und dann merkst, Könnt ihr euch noch erinnern, vor einigen Jahren hat man mal so ein Weinfest-Outreach gemacht. Hier, wo wir eine ganze Woche lang jeden Abend Programm hatten während dem Weinfest. Und ich glaube, in der ganzen Woche kamen 5 oder 6 Leute. Sagt man vorher, ihr habt das am Herzen. Nachher sagt man, ob das wirklich dran war. War nicht so der Brüller. Auf der anderen Seite dann so Dinge wie die Jesus Night, wo wir als Leiter zusammen gebetet haben und es am Herzen hatten. Und wenn wir jetzt zurückschauen, was Gott daraus gemacht hat, können wir offensichtlich sagen, ja, da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Okay, aber unser Weinfest-Outreach hat auch zumindest keinen Schaden angerichtet. Das hat uns nicht geschadet. Also, keine Angst. Auch keine Angst davor, mal einen Schritt im Glauben zu machen und einfach mal einen Schritt zu gehen und zu gucken, was passiert. Bestätigt Gott. Gottes Stimme stürzt dich nie in Angst oder Sorge oder Unruhe. Das ist auch gut zu wissen. 7. Punkt, lasst uns nicht übergeistlich sein. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, der ist auch von ihm, der ist auch sehr geistlich. Lasst uns den nicht ausschalten. Also gerade dann, wenn es um so Dinge wie Partnerwahl geht. Gefühle, ja, sind überwältigend, aber benutze auch ein bisschen deinen Verstand. Frag zumindest mal die grundlegenden Fragen. Liebt er oder sie Jesus? Folgt er oder sie wirklich Jesus nach? Wenn nicht, dann ist es nicht Gottes Wille, dass du diese Person heiratest oder sagen, nicht mal eine Beziehung eingehst, weil der Sinn von der Beziehung ist die Hochzeit. Das ist die erste Voraussetzung. Das ist die biblische Voraussetzung. Gott hat uns eine Regel gegeben bei der Partnerwahl und das ist, es soll ein Christ sein. Wirklich ein Christ. Aber dann denk auch noch ein bisschen weiter. Passen wir zusammen? Haben wir eine ähnliche Vision? Ist uns dasselbe wichtig? Einen der hilfreichsten Tipps, den mir jemand gegeben hat, in meinem ganzen Suchen und Fragen in dem Bereich, Pastorenfreund von mir hat gesagt, in der Bibel steht auch, er nahm sich eine Frau. Das war eine neue Offenbarung für mich. Ich habe auch eine Entscheidung zu treffen dabei. Gott diktiert nicht jedes Detail in unserem Leben, wie wir letzte Woche besprochen haben. Also wenn ihr letzte Woche nicht da seid, ladet euch das Predigt von Internet runter oder bestellt es euch auf CD. Aber Gott diktiert nicht jedes kleine Detail. Er hat uns auch Entscheidungsfreiraum gegeben. Und ich persönlich glaube, Gott führt potenzielle Partner in unser Leben, die zu uns passen und er spricht da auch zu uns, aber letztlich hast auch du eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte da früher eine ganz andere Einstellung. Und das, ja, das war, bevor ich so Erfahrungen hatte, wo ich sicher war, sie ist es und sie war sicher, Gott hat zu ihr gesagt, es ist es nicht. Und dann hatte ich echt so eine Krise, wo ich gesagt habe, Gott, wer hört dich nicht richtig? Ich oder sie? Ich meine, wer liegt da falsch? Und das hat mich dann dazu geführt, nochmal Gottes Wort zu studieren. Wie sind denn die Ehepaare in der Bibel zusammengekommen? Und mit wenigen Ausnahmen, Adam und Eva war so eine, das war so offensichtlich. Aber meistens ist das ziemlich natürlich passiert. Die beiden Papas sind zusammengesessen und haben einen Deal gemacht. Da waren menschliche Entscheidungen beteiligt. Also, wir müssen nicht übergeistig sein. Und letzter Punkt dazu, vielleicht gerade wenn es um unseren Beruf geht, Berufswahl oder Berufung in dem Sinn, frag einfach auch einfach, was hat Gott in mich reingelegt? Ehrliche Selbsteinschätzung. Wo sind meine Talente, wo sind meine Fähigkeiten? Hör mal zu, was andere über dich sagen, wofür kriegst du Komplimente? Nimm deine natürlichen Begabungen ernst, was macht dir Spaß, was kannst du gut und das weiß ich schon in die richtige Richtung hier. Und sei ein guter Verwalter von diesen Gaben und Talenten, die Gott dir gegeben hat, bring sie ein und dann kann er dich da konkret weiterführen. Okay, ich habe noch zwei schnelle Punkte. Wie spricht Gott zu uns? Ich weiß gar nicht, wo wir sind, vierte oder fünfte Art, wie Gott uns leitet, ist mit seinem Frieden. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere oder entscheide oder sei der Schiedsrichter in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid. Also wir sind zum Frieden berufen. Das heißt, wenn ich einen Unfrieden habe in meinem Herzen bezüglich einer Sache, dann ist das wahrscheinlich nicht Gott. Dann ist das nicht dran für mich. Ich persönlich habe Fehler gemacht in meinem Leben, wo ich das ignoriert habe. So eine Unruhe, so ein Unfrieden in meinem Herzen. Friede Gottes. Oft ist es auch ein Friede, der unser Verstehen übersteigt. Gottes Plan für mein Leben, Gottes Führung ist nicht immer bequem oder einfach oder schmerzfrei. Im Gegenteil. Wir haben eine Verheißung von Gott, wenn dein Ziel ist, gottesfürchtig zu leben, dann wirst du verfolgt werden. Halleluja. Also Gottes Plan für dein Leben wird Verfolgung und Schwierigkeiten und Leid beinhalten und Dinge, die du einfach nicht verstehst. Denk an Josefs Leben. Wurde in die Sklaverei verkauft von seinen eigenen Brüdern. Wurde dort verleumdet von der Frau seines Chefs. Ist ins Gefängnis geworfen worden. Hatte da ein Gespräch mit dem Bäcker und dem Mundschenk und die haben ihn vergessen. Bin sicher, er hat nicht alles verstanden. Aber was wir in seinem Leben sehen, auch wenn er Gottes Wege nicht verstanden hat, er hat Gott vertraut. Und er hat vertraut, dass Gott einen Plan hat in dem Ganzen. Und wir haben die Verheißung, einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir wissen, Josef ist zu einer der Schlüsselpersonen in der Geschichte Israels geworden, in Gottes Handeln mit seinem Volk. Also wir werden auch solche Zeiten haben. Die Zeiten formen uns, die brechen unseren Stolz, unsere Selbstgenügsamkeit, die lernen uns zu vertrauen, Geduld, Ausharren, machen uns Jesus ähnlicher. Und das ist wieder der Masterplan, den Gott eigentlich hat für unser Leben. Oder denkt an Johannes dem Täufer, der saß irgendwann auch im Gefängnis. Hat dann zu Jesus geschickt, bist du wirklich der? Und Jesus hat geantwortet, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer keinen Anschluss nimmt an mir. In diesen Zeiten, in denen wir sein Handeln nicht verstehen. Letzter Punkt, Gott führt uns auch durch Umstände, dass er Türen öffnet und Türen schließt in unserem Leben. Und das ist auch mein Gebet. Gott, wenn das nicht dein Ding ist, ich denk, da sprichst du zu mir, aber wenn es nicht von dir ist, dann schließe einfach die Tür. Dann mach es einfach klar. Und oft erkennen wir das erst, wenn wir zurückschauen. Josef hatte keine Ahnung im Gefängnis, was für einen Sinn das Ganze hat und wo das Ziel ist. Erst als er zurückgeschaut hat und seine Brüder dann Schiss bekommen haben, hat er gesagt, ihr habt es zum Bösen beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten verwendet und Gott hat ihn gebraucht, um sein Volk am Leben zu erhalten. Oder wie Gott Israel nach Ägypten geführt hat. Oder Josef und Maria von Nazareth nach Bethlehem. Ich meine, wie bringt man eine hochschwangere Frau so eine Reise zu machen? Okay, der Kaiser in Rom hat hier eine wichtige Entscheidung getroffen. Hat er gedacht, die wahre Geschichte ist ganz woanders abgelaufen. Und Gott hat geführt einfach durch die Umstände. Sehen wir auch im Leben von Mose. Gott wirft oft souverän, bevor wir noch geboren sind, bevor wir noch irgendwelche Entscheidungen treffen können, auch als Kinder. Habt ihr euch je gefragt, warum lebe ich da, wo ich lebe? Mose. Gott hat Mose erwählt, sein Volk in die Freiheit zu führen. Er wurde in Ägypten geboren, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Er wurde bewahrt als Kind. Die Hebammen haben ihn nicht ermordet, wie der Pharao das befohlen hat. Die Mama hat ihn in das Körbchen im Schilf ausgesetzt und zufällig findet die Tochter des Pharaos den Mose. Und dann darf seine Mama ihn stillen und er wächst dann auf am Königshof. Ich glaube, alle Beteiligten, inklusive Mose, hatten keine Ahnung, dass Gott seine Finger hier im Spiel hat. Und wo das letztendlich drauf ausläuft. Und noch was Wichtiges sehen wir im Leben von Mose. Gott bereitet uns auf unsere Berufung vor. Oder auf unsere Berufungen. Mose 80 Jahre lang auf seine letztendliche große Berufung, Israel in die Freiheit zu führen. 40 Jahre am Hof des Pharaos, da hat er die beste Ausbildung der Welt bekommen. Dann hat er Ungerechtigkeit gesehen eines Ägypters gegen einen Israeliten und da hat er so einen Impuls in seinem Herzen, sein Volk zu befreien. Ich glaube, da war was, wo Gott schon zu ihm gesprochen hat. Aber er hat das Ganze in seine eigene Hand genommen, hat den Ägypter erschlagen und dann musste er fliehen. Und dann die nächsten 40 Jahre hat er Vorbereitungszeit in der Wüste gehabt. Hat seinen Charakter gebaut. Und wieder, es ist wichtiger, wer wir sind, als das, was wir tun. Unsere erste Priorität ist, oder Gottes erste Priorität für unser Leben ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Mose hat Demut gelernt. Wird uns sogar in der Bibel gesagt, er war der demütigste Mensch auf der ganzen Welt. Und wisst ihr, warum wir das wissen? Weil er es uns selbst gesagt hat. Das finde ich auch witzig. Er hat auch Zufriedenheit gelernt. Zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Ich glaube, Mose hatte an dem Punkt gar keine großen Pläne mehr. Er hat Selbstgenügsamkeit gelernt, das wurde gebrochen. Ich meine, nach 40 Jahren, er konnte nicht mal mehr gut reden. Er war sich seiner Schwachheit bewusst. Hat Vertrauen auf Gott allein gelernt, hat Geduld gelernt, Treue in kleinen Dingen, als er die Schafherde seines Schwiegervaters gehütet hat. Hat das Herz eines Hirten bekommen. Das war alles wichtig für seine Berufung. Und auch ganz praktisch, er hat die Wüste kennengelernt, er hat das Land kennengelernt. Auch das wird später ganz, ganz wichtig sein. Und das sehen wir eigentlich im Leben von allen Menschen, die Gott in irgendeiner Weise, auf große Art und Weise gebraucht hat. Eine Vorbereitungszeit. Und ich kürze mal ein bisschen ab. Ich hätte ein paar Beispiele hier. Aber wir gehen weiter. Ein Punkt dazu noch, der ist, denke ich, wichtig. Es ist nicht so, dass Gott den Mose nicht gebraucht hat, bevor er in seiner letzten großen Berufung angekommen ist. Ich meine, er hatte die ganze Zeit Berufungen von Gott. Hirte zu sein, ein Ehemann zu sein, Vater, ein Schwiegersohn zu sein. Und wir wissen nicht, dass er nach etwas Größerem getrachtet hat überhaupt. Und auch Josef hat nicht passiv auf seine große Berufung gewartet, von der er übrigens nichts gewusst hat. Gut, er hat einen Traum gehabt, aber ich weiß nicht, wie weit er den selbst verstanden hat. Aber Josef hatte diese Einstellung, ich möchte der beste Sklave sein im Haus meines Herrn. Ich möchte der beste Gefangene sein und Gott hat es gebraucht. Also wieder, lebe als Christ dort, wo du bist. Gib das Beste für ihn. Und du weißt auch nicht, ob das, was du jetzt gerade tust oder wo du jetzt gerade bist, ob das deine letzte, ultimative Berufung ist. Römer 12 sagt uns, Gott hat jedem ein bestimmtes Maß zugedacht. Also gib das Beste, wo du bist. Und Jesus hat gesagt, wer treu ist im Wenigen, den kann er über mehr setzen. Aber wieder, du musst nicht still sitzen, bis Gott dir irgendeinen speziellen Auftrag gibt. Du hast schon eine allgemeine Berufung. Lebe als Christ, dort wo du gerade bist. Und wenn dann Gott irgendwas ändern will, dann wird er so zu dir reden, dass du es hören kannst. Wir sind nicht bei der Bundeswehr, wo wir irgendwo rumsitzen, einfach Befehlsausführer sind und einfach da sitzen und auf den Befehl warten. Nee, es ist mehr wie eine Liebesbeziehung, da ist Freiheit, wir sind im Gespräch mit dem Geliebten, wir sind sensibel für ihn, wir folgen ihm nach, wir leben als Christ, wir lieben ihn, wir versuchen Zeugen zu sein für ihn, meine Arbeit, meine Schule für ihn zu tun, meinen Nächsten zu lieben, meine Gaben zu gebrauchen, aktiv zu sein in der Gemeinde, einfach Gottes Willen zu tun, nach bestem Willen und Gewissen. Und dann darüber hinaus bleibe ich im Zwiegespräch mit ihm. Und wenn der Geliebte etwas auf dem Herzen hat, für mich, dann bin ich so sensibel, dass wir spüren können und dass wir darauf reagieren. Bibel zum Abschluss beschreibt unser Glaubensleben mit Begriffen wie ihn geduldig suchen oder ausharren oder beharrlich sein. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Gott zu folgen und ihn und seinen Willen zu kennen, das ist ein lebenslanges Commitment. Das ist ein Lebensprojekt. Das ist wie eine Ehe, nur dass es heißt, bis dass der Tod euch ewig vereint. Das ist ein Dauerlauf, nicht ein Sprint. Und Gott führt uns Schritt für Schritt, nicht alle Details auf einmal. Jesus will nicht unser Wahrsager sein, den wir einmal aufsuchen und dann sagt er uns schnell ganze Zukunft voraus. Nee, er will unser Liebster sein, unser geistlicher Ehemann, unser Herr, dem wir in täglicher Beziehung leben. Das Ziel ist er. Er ist unsere Berufung. Lasst uns das klar im Auge behalten. Und lasst uns beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht schweigt, sondern zu uns spricht. Und der so interessiert an uns ist, dass er nicht nur allgemein spricht, sondern auch ganz persönlich und uns ganz persönlich führt. Und ich möchte für jeden von uns beten, Herr, dass wir sensibler werden. Immer mehr lernen, dein Reden und das, was dir am Herzen liegt, für unser Leben wahrzunehmen und zu spüren. Und vor allem auch auszuleben. Gib uns das Wollen und das Vollbringen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.